Und wir haben wieder Präsenzgottesdienst in Rosenheim in der Leibenstraße und wir freuen uns, ich freue mich heute riesig auf das Wort, weil es einfach ein ganz anspruchsvolles Wort ist und Gott gebe mir die Kraft und die Weisheit und die Erkenntnis, dass ich es richtig rüberbringe, dass es verstanden wird und dass es etwas bewirkt. Herr, danke. Danke, dass wir uns hier versammeln dürfen. Danke, dass wir trotz aller Schwierigkeiten, wir hatten vorher gerade ein Gespräch, von außen angefeindet werden, hier trotzdem überwinden können. Und ich danke dir, dass du uns die Kraft gibst und Klarheit und den Mut gibst, natürlich weiterzumachen und genau das zu tun, was du von uns willst. Herr, wir preisen und wir loben dich. Ist da hinten jemand? Conny, kannst du mal schauen? Da knackert
Nein,
was.
Das klackert immer.
Ah ja, ist okay. Wir haben ja vor einiger Zeit über das fünfte Evangelium gesprochen und Gott hat mir eigentlich das durch den Heiligen Geist vor die Füße gelegt, sage ich mal. Und ich habe dann erst drauf geschaut und bin dann aber doch drüber gestolpert und habe dann nicht nachgelassen. Und das Schlimme, sage ich mal jetzt in Anführungsstrichen, dabei ist, es gibt ja im Alten Testament so schöne Geschichten. Und es gibt auch in den vier Evangelien, wo Jesus ja am Wirken war, so feine Geschichten und die kann man so gut predigen und das macht so viel Spaß, die rüberzubringen. Und das fünfte Evangelium von Paulus beschäftigt sich also mit Lehrbriefen und Pastoralbriefen. Da will keiner drüber reden. Die klassischen Kirchen reden nie über die Lehrbriefe, habe ich jetzt mal erforscht. Und da hat Gott gesagt, so jetzt nehme ich mal deine Nase und steck die in den Brei. Und jetzt machst du mal was über die Lehrbriefe. Habe ich gesagt, boah, ja toll. Und ich hatte dann bis gestern Morgen noch kein Thema. Und dann habe ich gesagt, ja okay, wenn ich darüber sprechen soll, musst du mir auch ein Thema geben. Und dann hatte ich ein Thema, dann hat er mir natürlich gleich den dicksten Fisch an die Angel gehängt. Gell? Und da bin ich sehr froh, denn ich, wenn Gott das sagt, dann ist es in Ordnung. Das habe ich immer gesagt, und da werde ich auch hier nicht kneifen. Und das habe ich ja schon während der Bibelschule gelernt. Wenn man etwas sagt oder gesagt bekommt, dann muss man es tun. Vorweg geschickt, ich mache noch die Spannung ein bisschen, wo wir in den Lehrbriefen, wir sind nicht in den Pastoralbriefen, wir sind in den Lehrbriefen. Und natürlich in dem anspruchsvollsten Lehrbrief. Wer ist das wohl? Klar, an die Römer, ist doch logisch, ne? An die Gemeinde in Rom. Aber vorher möchte ich noch was ich festgestellt habe. Wir haben ja dieses Jahr 5783 und es wird in diesem Monat das Jahr 5784 ausgerufen. Das Jahr, was in Israel als Neujahrsfest gefeiert wird und als Posaunenblasen angesagt, das sind natürlich immer Schofas, die da geblasen werden, keine Posaunen. Und insofern sind die auch schon in alter Zeit immer geblasen worden. Aber dieses Jahr 5784 ist das, was die Heiden schon in der Antike gefeiert haben. Und Israel hat sich einfach angehängt. Und haben gesagt, ja gut, dann ist das halt so. Und jetzt bin ich auf etwas gestoßen, dass Gott was ganz anderes vorgesehen hat in der Bibel. Gott will ganz was anderes. Interessant, ne? Conny, kannst du uns bitte mal aus dem 2. Mose das Kapitel 12, Vers 2 vorlesen?
Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen.
Ja, so. Und die Überschrift über dieses Kapitel heißt?
Einsetzung des Passafestes.
Oh, das ist jetzt im September, oder wie? Haben wir das verlegt? Merkt ihr was? Das Jahr, was jetzt gefeiert wird, ist eigentlich das, was die ganze Welt immer schon in der Antike und vorher gefeiert wird, ist so eine Art, nein, es ist nicht so, es ist das Erntedankfest, dass die eingefahrene Ernte gefeiert wird und dass man darüber im Herbst natürlich zusammenkommt. Aber Gott hat ganz was anderes im Plan. Bitte?
Israel ist ja früher die Ernte.
Ja, aber in der Antike muss es so gewesen sein, dass man das ja auch da als Fest der Ernte schon gesehen hat. Es gibt in Israel 3 Ernten, die eingefahren werden, weil wir da natürlich ein anderes Klima haben. Und das ist, wenn man das jetzt so will, ist das genau der Monat des Passafestes. Und dann kann man natürlich sagen, ja, okay, gehen wir nochmal auf das Alte, da ist das Laubhüttenfest und da hat man das so ein bisschen biblisch reingesammelt und das ist das Fest, kann ich dir noch sagen, weil die Ernte im Frühjahr kommt, sagst du, das ist das Fest, Laubhüttenfest ist das Fest der Einsammlung. Also es ist das ein Erntedankfest, was zwar nicht so bezeichnet wird, aber sie danken Gott und machen ja auch deshalb draußen, dass sie durch die Blätter noch den Himmel sehen können. Alles wunderschön. Aber wenn man das will, ist es eigentlich nicht in die heilsgeschichtliche Betrachtung von Gott einbezogen. Und dann kann man natürlich sagen, ja gut, das ist eine Sache, aber Gott hat ja den Plan da. Aber es gibt noch eine zweite Stelle, Conny, kannst du uns die vorlesen? Die ist im 2. Mose 40, Vers 2.
Du sollst die Wohnung der Stiftshütte aufrichten am ersten Tage des ersten Monats.
Da bezieht er sich auf 12,2. Passafest, erster Tag, da hat es die Monate haben damals keinen Namen gehabt, es hieß nur erster Monat, das haben die später erst eingeführt. Das ist also der Laubhüttenmonat, der jetzt da ist, ist der Nisan. Und wenn man jetzt in die 2. Mose 40 geht, dann ist ein Jahr nach dem Beginn der Jahreszählung von Gott die Stiftshütte aufgestellt worden. Und da hat Gott nochmal gesagt, es soll geschehen am ersten Tag des ersten Monats. Und das ist im Frühling. Nur das dazu. Und wenn wir jetzt auf den Römerbrief kommen, dann ist das ja genauso, dass die Israelis, das ist ja das Kernthema, nicht hören wollen. Sie sind verstockt, sie haben ihr eigenes Ding und wollen ihre Sache machen und wollen eigentlich mit Gott gar nichts zu tun haben. Trotzdem sind sie das geliebte Volk. Und das ist so schwer für die Welt zu verstehen. Und da wollen wir uns mal einklinken. Aber das war für mich die Bestätigung, sage ich mal, die ich in die Hand gekriegt habe, dass damals schon eigentlich die Anweisung von Gott gar nicht beachtet worden ist. Das haben sie zwar gemacht, aber sie haben die Kalenderzählung weiter im September beginnen lassen, bis zum heutigen Tage, 5783 Jahre. So, da mache ich jetzt einen Punkt. Und jetzt gehen wir mal auf den Römerbrief. Und der Römerbrief ist natürlich an anspruchsvolle Juden in Rom geschrieben worden und da musste Paulus sich richtig bemühen, denn das waren Intellektuelle und da musste er wirklich was schreiben, was die auch verstanden. Und wir müssen sehen, dass das ganz wichtig ist, dieser Brief geht in Rom an überwiegend Juden. Er geht zwar in die Welt und das werden wir im Rahmen dieser Möglichkeiten jetzt erörtern. Kein einfaches Wort und deshalb kann ich das auch nicht auf einmal bringen. Ich denke mal, ich werde es auf 2 oder 3 Sonntage verteilen müssen, weil es einfach ganz schwere Kost ist, die wir langsam erarbeiten müssen, um zu verstehen, was überhaupt dahinter ist, wie das heilsgeschichtlich überhaupt geht. Und deshalb sage ich nochmal, dass das Jahr im Frühling anfängt, ist ja heilsgeschichtlich. Da weist ja Gott schon auf Jesus hin, der am Passafest ja auch das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern genommen hat. Und deshalb ist heilsgeschichtlich eigentlich das Frühjahr der richtige Moment laut Bibel. Okay? Wollen wir das einfach mal so stehen lassen. Um jetzt den Einstieg zu kriegen, liest die Conny uns jetzt erstmal aus dem Römerbrief die Verse in Kapitel 11, die Verse 1 bis...
Ja, vorweg den 21.
Nee. Die 1 bis 7. 8. 1 bis, guck mal auf deinen Zettel, bitte. 1 bis 7.
Bis 8.
1 bis 8, okay. Dann haben wir, das erklärt vieles und dann kriegen wir den Einstieg für das, wo wir eigentlich hinwollen. Dann kommen wir zu dem Vers, den du genannt hast.
Was will ich damit sagen? Hat Gott sein Volk etwa verstoßen? Niemals. Ich bin ja selbst ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Schließlich hat er schon vor aller Zeit die Entscheidung getroffen, dass es ihm gehören soll. Ihr kennt doch den Abschnitt in der Schrift, wo Elia sich in seiner Auseinandersetzung mit Israel an Gott wendet und sagt: Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre niedergerissen. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist, und auch mich wollen sie umbringen. Und wie lautet Gottes Antwort? Ich habe 7000 Männer übrig bleiben lassen, die mir treu geblieben sind, 7000, die sich nicht vor dem Götzen Baal auf die Knie geworfen haben. Genauso ist es auch heute. Gott hat von seinem Volk einen kleinen Teil übrig gelassen, den er in seiner Gnade erwählt hat. Wenn das nun aber aus Gnade geschah, dann geschah es nicht aufgrund von irgendwelchen Leistungen. Sonst wäre ja Gnade keine Gnade mehr. Was heißt das also? Israel in seiner Gesamtheit hat nicht erreicht, worum es sich so sehr bemüht. Das Ziel erreicht hat nur der Teil des Volkes, den Gott erwählt hat. Bei den übrigen ist es zu einer inneren Verhärtung gekommen, genau wie es in der Schrift heißt, Gott hat einen Geist der Verblendung über sie kommen lassen. Er hat ihnen Augen gegeben, mit denen sie nicht sehen, und Ohren, mit denen sie nicht hören. Und so ist es bis zum heutigen Tag.
Das schreibt Paulus vor fast 2000 Jahren. Und so ist es bis zum heutigen Tag, können wir auch heute sagen. Es ist genau so, wie es hier steht. In der Wüste haben die Väter, die ungehorsam waren, nicht überlebt. Vorher schon haben unter dem Pharao, die ja auch schon Frondienste leisten müssen, sich ja auch ihr Leben lassen müssen. Aber als sie dann auszogen, hat Gott sie ja geführt und sie haben sich gegen ihn gewendet. Sie haben es nicht überlebt, Altes Testament wohlgemerkt. Und es ist nur ein Teil übrig geblieben, die in das verheißene Land einziehen sollte. Und wenn wir jetzt Elia lesen, wo er sagt, alle sind weg, stimmt ja gar nicht, sagt Gott, ich habe noch 7000 übrig gelassen. Da ist wieder ein Teil übrig gelassen worden. Und wenn dann das Wort sagt, und genauso ist es bis auf den heutigen Tag, dann können wir nachher schon einmal vorausschauen, wo letztlich auch wieder eine Anzahl von Juden übrig bleiben wird. Und die Zahl kennen wir auch schon, die steht nämlich in der Bibel. Wir haben jetzt das Kapitel 11 im Römerbrief und wir fangen mit dem Vers 11 an. Da lesen wir Vers bei Vers und dazu werde ich dann die entsprechenden Erläuterungen geben. Conny, wenn du den 11.11 erst liest.
Will ich damit sagen, dass sie zu Fall gekommen sind, um nie wieder aufzustehen? Keineswegs. Sie haben zwar einen falschen Schritt getan, aber das hat den anderen Völkern Rettung gebracht. Und dadurch wiederum sollen sie selbst eifersüchtig werden.
Das ist eine ganz interessante Sache. Die große Mehrheit Israels ist verstockt. Das ist eine geschichtliche Tatsache. Das dauert einen Augenblick. Und das bedeutet aber, dass das im Lichte von Gott so gehandhabt worden ist. Und wenn wir jetzt diesen Hochmut, der von dem Volk ausgeht, so deuten, dann können wir leicht dazu zu der Aussage kommen, es geschieht ihnen recht. Wir können also sozusagen sie vorführen und sie beschuldigen. Ist doch klar, wenn die so handeln, dann muss es ja passieren. Paulus führt aber die Gedanken weiter, wenn er einfach fragt, ob ihr Gestraucheln auch ihr endgültiges Verderben bedeutet, Fragezeichen. Nein. Israel ist an Jesus gestrauchelt. Israel ist an Jesus gestrauchelt. Wird es also endgültig zu Fall kommen? Und da ist es ganz klar, wer so sagt, der sieht Gottes Heilsplan, Gottes Heilshandlung nicht. Der Fehltritt Israels hat doch die Rettung der Heiden bewirkt. Ist ein Anstoß geworden, dass die Völker auf Jesus Christus stoßen. Dadurch, dass sie abgelehnt werden, sie Jesus abgelehnt haben, ist der Weg zu den Völkern gegangen. Sonst wäre das Wort und das ganze der ganze Heilsplan nie bei uns gelandet. Und Israel ist die Rettung auch durch den Messias angeboten worden. Es hätte als Volk sozusagen als Mitretter auftreten dürfen. Doch wegen der Ablehnung geht der Retter an ihnen vorbei und sucht das, was verloren ist, nämlich uns. Und wenn man das einfach mal als Basis sieht, dann kriegt das Ganze einen ganz anderen Anstrich. Paulus hat seine Apostelarbeit natürlich getan und geht zuerst zu den Juden. Aber wegen der Ablehnung die er dort erfährt, um das Evangelium, um das fünfte Evangelium vorzutragen, da sind wir nämlich wieder im Bild, wir sind klar dabei, geht er dann zu den Heiden. Und bei Paulus ist es ja ganz klar. Stell dir mal vor, wenn Gott sein Volk fallen lässt, dann sagt er wegen ihres Unglaubens, dann hätte er Paulus ja gar nicht holen dürfen. Paulus war ja der Schlimmste von allen. Er hat ja die Christen getötet oder die Juden. Nee, die Christen hat er getötet. Die Juden, er war ja Jude. Er hat ja den Irrglauben letztlich der Juden gegen die Christen falsch verstanden. Und da musste Jesus ihn erstmal vom Pferd holen und sagen, komm her, jetzt machst du mal auf der anderen Seite weiter. Israel soll aber durch Eifern der Christen angereizt werden, doch noch den richtigen Weg zu finden. Schreibt er, dass Israel uns, nämlich ihnen, nacheifern sollte, heißt es hier in meiner Übersetzung, das ist eine andere Übersetzung, Conny hat das, wie heißt der letzte Satz bei dir?
Und die Völker Rettung gebracht und dadurch wiederum sollen sie selbst eifersüchtig
werden. Sie sollen eifersüchtig werden, ja genau. Und das Nacheifern ist ja hier, das hängt ja auch mit dem Wortstamm eifersüchtig zusammen. Das bedeutet, dass besonders heute die christlichen Gemeinden in enger Verbindung mit Israel stehen sollen. Sollten, könnte ich auch sagen. Und unser Zeugnis des Lebens und das Wort soll Israel anreizen, selbst zu Jesus zu kommen. Und wenn wir da mal ehrlich sind, wie lässig gehen wir damit um? Und reizen wir nicht oft Israel gerade zum Gegenteil? Das stelle ich einfach mal in den Raum. Conny, liest du den 12 vor? Das sind immer die Verse, die jetzt kommen.
Wenn aber schon dieser falsche Schritt Israels die Welt so reich gemacht hat und wenn schon das, was für Israel ein Verlust war, für die anderen Völker einen so großen Gewinn bedeutet, wie wird es dann erst sein, wenn Israel in voller Zahl umkehrt?
Das hatte Tobak. Wir müssen uns jetzt erstmal die geschichtliche Wirklichkeit, die heilsgeschichtliche Wirklichkeit und Wirkung vor Augen führen. Und da kommen wir in tiefes Staunen, wenn wir jetzt erstmal sagen, dass der Fall Israels unser Reichtum ist. Die volle Gabe des Heils ist auf die ganze Welt gekommen. Und wenn wir die Niederlage, die Israel jetzt erfährt, richtig deuten, dann ist diese Niederlage, kann man auch anders übersetzen mit unterliegen oder sie werden gedemütigt. Und das Ganze wird natürlich besiegelt, dass Gottes Volk von einem Hochmut getrieben wird. Und das wiederum ist etwas, wo Gott ihnen etwas geben möchte und füllt, weil sie es nicht annehmen, weil sie ihre Hände schon gefüllt haben mit dem Falschen, mit dem Verstockten, füllt Gott eben die leeren Hände der Heiden, der Völker. Gott geht also den Umweg und das ist letztlich ja sein Heilsplan. Das hat er alles ja vorher schon bedacht. Denk nur mal an das Jahr, was schon nach Passa neu begonnen hat, vor 5783 Jahren. Es ist gigantisch, das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Wenn jetzt Israel das Heil erfährt, wie viel größer wird es dann auf der ganzen Welt vorgehen, wenn Israel vollständig für Gott sein wird? Und das ist hier beschrieben. Und dann kommen viele Völker zum Heil. Vielmehr wird die ganze Heilsbotschaft die Welt erfassen, wenn Israel erst einmal den Verheißungs- und Segensauftrag gehorsam ausführen wird. Wir wissen ja schon ein bisschen mehr, wir wissen auch schon, wo es hingeht. Wenn Israel einmal in den Missionsauftrag eintritt, werden alle unsere missionarischen Anstrengungen weit übertroffen werden. Weil wir dann in Gottes Plan sind, weil wir dann plötzlich eine ganz neue Ebene betreten. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann heißt es weiter, was auch im nächsten Vers noch ausgeführt wird, der Sieg über den Tod wird offenbar werden und alles Leid wird vorbei sein. Klar. Da ist schon wieder die Endzeit im Auge und die werden wir auch gleich noch mit anhören. Jetzt haben wir, Conny, wenn wir die nächsten Verse 2 nehmen, die 13 und 14.
Denen unter euch, die keine Juden sind, möchte ich Folgendes sagen. Als Apostel der nichtjüdischen Völker setze ich alles daran, dass durch meinen Dienst an diesen Völkern die Herrlichkeit des Evangeliums sichtbar wird. Denn vielleicht gelingt es mir gerade dadurch, mein eigenes Volk eifersüchtig zu machen und einige von ihnen zu retten.
Ja, das war 14, ne? Bis 14. Mhm. Paulus hat immer, wenn er auch von Heiden und Evangelisation spricht, immer Israel im Blick. In seinem Dienst hat er immer alles auf Israel ausgerichtet. Und er bezeugt vor der Gemeinde in Rom, an den ja dieser Brief geht, damit vor den Völkern, dass er eben auch diesen Auftrag hat. Er spricht ja immer wieder den Ungehorsam der Juden an. Er ist aber auch der Apostel der Heiden. Römer 1, Vers 5 sagt das. Und als solcher sind ihm gerade die Stammverwandten nicht gleichgültig. Er verkündet das Heil des Evangeliums und hat dabei den Wunsch und die Bitte, dass die Juden zum Nacheifern angereizt werden. Haben wir eben in Vers 11 gehört. Und dann kommt das nächste Wort, dass einige von ihnen gerettet werden. Merkt ihr was? Da ist wieder die Zahl derjenigen, die überleben werden. Es sind immer nicht alle, die mitkommen. Übrigens heißt es ja auch bei Jesus, dass nicht alle errettet werden. Sagt er ja auch. Es werden das nicht alle annehmen, was ich ihnen rüberbringe. Also die Evangelisation von Jesus hat auch nur, wenn man das in diesem Wortzusammenhang sieht, einige im Auge, die gerettet werden. Paulus dankt Gott betend für den Dienst, der ihm übertragen ist. Und so kann er auch für Israel eintreten und den Heidenchristen die tiefste Verbindung mit Israel zeigen und sie vor gefährlichem Hochmut bewahren. Dass wenn wir hochmütig werden, wie letztlich ja der Blick auf Israel uns zeigt, dann geht das ganze Schiff unter. Aber hier will er ja gerade uns aufbauen, damit wir erkennen, wie es um die Israelis steht, damit wir dann trotzdem sie nicht fallen lassen. Ohne Israel verliert die christliche Gemeinde ihre heilsgeschichtlichen Wurzeln. Etliche zu retten, hatte ich vorhin schon gesagt. Dieser Gedanke ist der sehnlichste Wunsch des Apostels. Denn erst wenn Israel umkehrt, Gottes Plan, und er wird geschehen, wird die Zeit der Heilsvollendung anbrechen. Das heißt, wir strampeln uns im Augenblick nicht umsonst, aber wir haben nicht die Zahl, die wir sehen werden, wenn Israel letztlich umkehrt. Wenn sie ihren Hochmut aufgeben und wenn sie sich verändern und sagen, Jesus war ja schon da. Sie zählen 5783, bald 84 und wissen immer noch nicht, dass schon das neue Jahr im ersten Jahr nach Christi Geburt gezählt wird und wir heute 2023 haben. Okay, jetzt kommen wir zum Vers 15.
Wenn nämlich schon die Verwerfung Israels der Welt die Versöhnung mit Gott brachte, was wird dann erst Israels Wiederannahme bedeuten? Nichts Geringeres, als dass Tote lebendig werden.
So ist es. Da ist die Endzeit drin. Gell? Israels Verwerfung ist die Versöhnung mit der Welt. Und Gott hat Israel beiseite gestellt in seinem Unglauben und die Gabe der Versöhnung der ganzen Welt zugewendet. Gott hat sozusagen sein Volk auf die Seite gestellt. Er hat das ja bewusst gemacht. Wir haben gesehen, die Augen sollen nicht sehen und die Ohren sollen nicht hören. Das ist ja Gottes Plan. Und das ist so schwer für uns zu verstehen, dass wir sagen, und da frage ich mich manchmal, wenn wir das Israel-Gebet haben, wofür beten wir eigentlich? Das ist doch Gottes Plan, dass das so geschehen soll. Aber das müssen wir halt erkennen, dass wir letztlich nicht Israel dafür verdammen, dass es so handelt. Amen. Mhm.
Amen.
Die Wiederannahme Israels wird das Heil bringen. Es wird Leben aus den Toten sein. Und Leben aus den Toten entsteht durch Gottes Wirken, wo das Evangelium verkündet wird. Merkt ihr was? Paulus, fünftes Evangelium, da sind wir jetzt genau wieder richtig. Das passt alles so wunderbar rein. Und deshalb hat Gott mir da auch, möchte ich einfach sagen, die Augen geöffnet, dass ich das weiterbringen soll. Dies wird weltweit geschehen, wenn Israel in der Vollendungszeit als das Missionsvolk Gottes Evangelium bezeugen wird. Gottes Evangelium bezeugen wird. Gottes Evangelium. Wenn Sie also die Briefe lesen, wenn Sie wissen, Jesus war schon da, denn die Briefe erläutern ja letztlich, was in den anderen Evangelien geschehen ist. Und Leben aus den Toten, wenn ganz Israel bei der Wiederkunft Jesu, wenn er in den Wolken erscheint, den Messias erkennt und anerkennt, und wenn die Gemeinde Christi ihrem Herrn entgegenrückt und die erste Auferstehung, nämlich die Gläubigen den Gläubigen geschehen wird, wenn das sichtbar wird, wird Israel plötzlich klar sehen und hören und sagen, boah, der war ja doch schon da. Denn hier spielt doch die Entrückung an. Das, vor der Entrückung muss Israel 100% sich verändern, damit sie in Gottes Heilsplan wieder passen. Dadurch werden viele gerettet, nicht alle, und alle können letztlich wieder mit dem Herrn verbunden sein. Dieses volle Heil wird bei der Bekehrung ganz Israels gegeben. Wie sollten wir da dieses Volk ablehnen? Ganz klare Frage. Wie könnte es uns gar gleichgültig sein? Und wo sollte da Hochmut aufkommen? Und jetzt müssen wir eins sehen. Luther hat ja auch, ist an den Juden, an den Israelis verzweifelt und ist in den letzten Tagen seines Lebens, obwohl er die Bibel übersetzt hat, Antisemit geworden. Er hat die Verse doch auch gelesen. Warum hat das ihn so verstockt? Und das ist etwas, was bei uns nicht passieren darf, denn der Antisemitismus ist doch die schärfste Waffe vom Satan, der versucht, die Vollendung Gottes Heilsplans zu verhindern oder überhaupt erstmal den Heilsplan zu blockieren. Und der Judenhass soll die Verwendung des Heils unmöglich machen. So einfach als Blockade mittendrin steht. Und wenn wir uns da einklinken und mitmachen, dann sind wir ja nichts anderes als Handlanger von Satan. Können Christen Antisemiten sein? Fragezeichen. Die Antwort nur, wenn sie die Schrift nicht lesen, wenn sie sich verführen lassen. Wer Israel hasst, zeigt, dass er letztlich keine neue Welt will. Und das können auch Christen machen. Christen können sich da reinziehen. Und hier kannst du den Vers 16 lesen. Wir haben nur noch zwei Verse und dann erkläre ich euch, warum.
Im Übrigen, wenn nach der Ernte das erste Brot Gott geweiht worden ist, ist ihm damit alles Brot geweiht, das doch vom Korn dieser Ernte gebacken wird. Und wenn die Wurzel des Ölbaums Gott geweiht ist, sind auch die Zweige ihm geweiht.
Das sind Bildworte, die Paulus hier verwendet. Und er will damit die Bindung zwischen Israel und der Christengemeinde ausdrücken und will sie ganz deutlich machen. Das erste ist der Brotteich. Der ist gegeben, wenn der Brotteich als Erstlingsgabe gesegnet wird, dann ist der ganze Teig gesegnet. Das will er damit sagen, also auch wenn das auf das Volk Israel gemünzt wird als Bildwort. Und der zweite Teil ist doch das, wenn die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Denn Wurzeln und Zweig stehen in enger organischer Verbindung. Die Wurzel gibt den Zweigen Lebenskraft. Also die Zweige alleine können nicht leben. Die Wurzel war bei den Erzvätern Abraham. Und den sonderte Gott für Israel aus. Und das war letztlich das Vorbild. Und dadurch ist das ganze Volk gesegnet und sein Volk, trotz aller Fehler, die sie gemacht haben, die wir immer wieder lesen. Jetzt möchte ich hatte gesagt, zwei Verse, die letzten Verse ist ein Verspaket und ich möchte bitten, dass du 17 und 18 liest, also zwei Verse.
Nun wurden aber einige dieser Zweige ausgebrochen und unter die übrig gebliebenen Zweige bist du, der Zweig eines wilden Ölbaums, eingepfropft worden und wirst jetzt, wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums ernährt.
Das war 18, ne?
17.
18 noch.
Doch das ist kein Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Wenn du meinst, du hättest das Recht dazu, dann lass dir gesagt sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich.
Das ist es. Ganz klare Worte. Machen wir uns dann noch ein paar Gedanken. Die christliche Gemeinde ist zu Israel, wir sind die Zweige, die eingepfropft sind. Ist doch ganz klar, der edle Ölbaum ist Israel und wir sind in den Ölbaum eingepfropft. Wir sind die Bäume, die wilden Ölbäume. Und wenn man wilde Ölbäume sieht, wir haben einen auf dem Balkon stehen, der bringt keine Frucht. Oder macht Ansätze, aber er bringt so kleine Knüppelchen. Aber die Frucht ist doch das fette Öl, was letztlich aus den Oliven herausgepresst werden soll. Die Früchte der wilden Ölbäume sind zwar da, sie sind bitter und schädlich und sie sind ungenießbar. Und jetzt sind wir als Zweig eingepfropft und bringen Frucht in den Baum. Und wenn das hier so ausgedrückt wird, dass die Fettigkeit der Wurzeln des Ölbaums uns mitversorgen. Und dadurch bringen wir eben auch Frucht. Und das zeigt, dass die Nährstoffe, die über die Wurzel in den Stamm gehen, von den Zweigen aufgenommen wird und wir auch fettige und ölhaltige Früchte und diese reichlich tragen können. Wir lieben Israel, weil wir leben aus der Wurzel Israels. Wir leben aus der Wurzel Israels. So. Einige sind ausgebrochen, heißt es ja. Von wem? Von den Juden, von Israel sind die ausgebrochen. Und das weist darauf hin, dass wir nicht in Überheblichkeit oder Rühmen fallen sollen, wenn Israel dies widerfährt, sondern wir sollen dafür beten, dass diese Zweige auch wieder eingepflanzt werden, eingepfropft werden, heißt es ja bei den Gärtnern, in ihren eigenen Ölbaum. Dass sie auch Jesus erkennen und dass sie von daher heilsgeschichtlich auch mit dabei sind. Und das führt letztlich ja zum Segen. Wir können auch wieder ausgerissen werden. Und wir können auch wieder, das ist immer wieder, wo ich manchmal sehr große Konflikte habe. Das heißt immer, wenn du einmal gerettet bist, bist du immer gerettet. Aber da würde ich sehr vorsichtig sein. Wenn hier die Beispiele nämlich stehen, dass auch die aus dem wilden Ölbaum eingepfropften wieder ausgerissen werden können, dann müssen wir nämlich vorsichtig sein, dass wir nicht über Israel stolpern und dadurch eben den Segen verlieren. Es ist schwierig, ich weiß, aber es ist so. Nicht wir tragen die Wurzeln, sondern die Wurzel trägt uns. Die christliche Gemeinde lebt aus den Wurzeln des Alten Testaments. Eine nur neutestamentliche Bibel ist nicht denkbar. Und die Verheißungen durchziehen doch das ganze Alte Testament. Ich habe heute den Jesaja-Brief durchgelesen, was man da alles liest, was wie Israel und gesegnet wird und wie wir letztlich ja auch, wenn wir diesen Segen sehen, mit eingepflanzt werden können, dann können wir diesen Segen auch in Anspruch nehmen. Das gilt dann auch für uns. Insofern ist das Alte Testament wichtig und dort zeigt sich auch unser und Israels ganze Hoffnung, die an den Tag gelegt werden, wenn wir wirklich die Vollzahl erreicht haben. Die Vollzahl kennen wir nicht, sondern Gott allein kennt sie. Ohne das Alte Testament können wir Jesus nicht verstehen. Da müsste der Römerbrief achselzuckend als unverständlich abgeschrieben werden. Seht ihr das auch so?
Ja.
Okay? Es kann nicht anders sein. Und wenn wir einmal zurückblicken, der gute Mann, der Gemeindeälteste Marcion, der hat in 140 nach Christo alle Spuren des Alten Testaments bereinigt, die im Neuen Testament sind. Und da sind übrig geblieben aus dem Römerbrief 6 Kapitel. Da ist das Elfer nicht mit drin, worüber wir heute gesprochen haben. Das gibt es nicht. Und dann dürfen wir uns nochmal nicht rühmen über das, was bei uns passiert ist. Moment, ich muss dazu noch sagen, 6 sind übrig geblieben und Markus und Matthäus fehlen ganz. Die hat er ganz rausgenommen. Die gibt es gar nicht. Gell? Weil ja auch der Hinweis auf Jesus ist. Und das ist natürlich etwas, was er ja gar nicht wollte. Und das sind dann die Verführer und die Irrlehrer, die dann damals entstanden sind. Und es ist ganz klar, dass da die Leute in die Irre geführt worden sind. Jetzt kommen wir zu unserer rühmlichen Vergangenheit. Das Judenbuch durfte nicht veröffentlicht werden. Es wurde verbrannt. Das Judenbuch ist das Alte Testament. Und wenn wir das streichen, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass wir so schändlich gehandelt haben und eben 6 Millionen Juden getötet haben. Weil wir natürlich auch von unserer Regierung damals in die Irre geführt wurden. Eine Geschichte, zu der ich nichts weiter zu sagen habe, aber das ist letztlich auch entstanden, wenn man Teile der Bibel eliminiert. Und das kann nicht gut gehen. Deshalb lass uns Israel groß machen. Und kannst du noch den Jesaja 40, Vers 1 lesen, Conny? Und da ist etwas Wichtiges drin, was wir auch nie vergessen sollen. Komm dann gleich dazu.
Und der Herr redete mit Mose und sprach: Du sollst die Wohnung der Stiftshütte aufrichten am ersten Tag.
Jesaja.
Ach, wo bin ich in Mose? Okay. Entschuldigung. Tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden.
Die Propheten haben es schon gewusst. Die haben das doch erkannt. Die haben es längst begriffen, nur das Volk hat es nicht begriffen und das Volk begreift es auch heute noch nicht. Insofern ist der Weg aber trotzdem so, lasst uns nicht Israel, ich sag's mal flapsig, in die Tonne treten, dann sind wir auch mit in der Tonne. Gell? Lasst uns Israel loben, trotz aller Fehler, die sie machen, denn das haben sie schon immer gemacht. Sie haben doch schon in der Wüste das goldene Kalb gemacht. Das ist doch nun auch etwas, was nur als Beispiel jetzt, ich könnte diese Reihe fortsetzen. Es gibt viele Dinge, die sie eben fälschlicherweise gemacht haben. Ich möchte den heutigen Teil, oder ich werde den heutigen Teil hier mit Römer 11, Vers 18 abbrechen, sage ich mal, bewusst abbrechen. Wir werden es fortsetzen. Aber ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich weitergehe, das überfordert euch, denn jetzt war es schon schwere Kost und darüber müssen wir einfach nachdenken. Und wir haben ja immer die Gelegenheit, das nochmal wieder nachzuhören. Und wir kommen letztlich zu Gottes Gnade, die am Ende da ist. Und da ist Gott ja ganz praktisch. Gott ist ganz praktisch. Denn Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Das war die gestrige Losung. Und das ist genau aus dem Römerbrief 11. Und da hat er gesagt, darüber sprichst du. Also ich bin letztlich von vorne angefangen. Das ist nach 2 Sonntagen das Schlusswort sicherlich. Gottes Gaben und Berufungen können ihm nicht gereuen. Das heißt, er hat ja das ausgesprochen, er kennt sein Volk und wir müssen das verstehen und wir müssen ihn verstehen und das ist im Blick auf Israel ganz schwierig. Aber wir müssen da uns nicht mit der Welt eins tun. Deshalb ist ja auch Israel im Fokus. Überleg mal, wenn das gibt sicher ganz kleine Länder, die auf den Fidschi-Inseln, die interessiert kein Mensch. Okay. Warum werden die nicht angegriffen? Da passiert sicher auch Schlimmes. Okay. Aber warum werden die Dinge in Israel immer wieder auf den Kopf gestellt? Ich habe jetzt ein Interview mit einem Chinesen gehört, der Hebräisch lernen will und der hat sich in Israel angemeldet und ist dann nach Israel gereist. Und da hat er gesagt, was wir über Israel hören, ist Mord und Totschlag. Und hier, ich habe noch nie so ein friedliches Land gesehen. Und das muss man einfach sehen, wie wir gefärbt auch informiert werden, damit wir falsche Richtungen begehen. Und da sind letztlich die Irrlehren auch, die wir hören. Lass uns ins Wort gehen. Und wie ich vorhin gesagt habe, wie können Christen auf den falschen Weg kommen, indem sie einfach die Evangelien nicht lesen, die Briefe nicht lesen und auch die Pastoralbriefe nicht. Da werden wir weitermachen. Sicherlich keine interessanten Geschichten, so wie nehmen wir denn mal? Der mit dem Rizinus, nicht? Und der, ja, Hiob auch, ja, aber der sollte doch die Botschaft nach Ninive bringen. Und dann hat er gesagt, nö, will ich nicht. Wie?
Jona,
genau. Ja. Und Walfisch, ach, das ist nicht eine tolle Geschichte. Aber ich sage euch was, wir machen in den Lehrbriefen weiter. Halleluja, Amen. Ich verabschiede mich jetzt und wünsche euch eine gesegnete Woche, alle, die ihr über Trema und übers Netz zuhört und kommt gerne auch zu uns, kommt gerne mit Fragen und wir segnen euch Und hören uns nächsten Sonntag wieder. Amen.